bis 39. Und da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern oder vielen Geschwistern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Ja, wer kann dann wider uns sein? Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt ja dieser Satz, den wir alle kennen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, lebendiger Gott, jetzt bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du diese wunderbaren Worte, die du uns durch den Apostel Paulus geschenkt hast, auch uns jetzt richtig ins Herz schreibst. Und so wollen wir dich loben, dich preisen, dir immer wieder die Ehre geben und dir von Herzen danken, dass wir dir gehören dürfen. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist sicherlich ein ganz besonderer Text, den wir sicherlich auch nicht zum ersten Mal gehört haben. Vielleicht können manche sogar diese ganzen 11, 12 Verse auswendig. Kann durchaus sein. Ich weiß auch nicht, zu wie vielen besonderen Anlässen dieser Textabschnitt also schon mal zitiert worden ist. Was weiß ich, zu Konfirmation oder eben auch zu Beerdigung. Und stellen wir uns mal, liebe Geschwister, stellen wir uns mal in diesem Moment mal den Schreiber dieses Briefes vor, den Tertius. Nicht? Und als Paulus ihm das diktiert hat, nicht, das kann man ja nachlesen im Römer 16, Vers 22. Tertius ist es, der diesen Brief geschrieben hat, diktiert von dem Apostel Paulus. Was ist dem Tertius da wohl durch Kopf und Herz gegangen, liebe Geschwister, als er mit der Feder diese Zeilen schrieb? Und stellt euch nur mal einen kurzen Moment vor, dass du im Sekretariat des Apostel Paulus bist, der dir dann Römer 8 diktiert. Und dann noch besonders diese Verse. Das ist ja fast unfassbar. Ich möchte mal so sagen, da kannst du eigentlich nicht mehr so weiterschreiben, als sei es deine Steuererklärung für 2023. Ja, das muss man einfach schon dann am Schriftbild erkennen, dass dich das packt, dass dich das fasst, dass Paulus hier wirklich sagen kann, ja, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, tja, wie sollte er uns dann nicht alles in ihm schenken? Wenn Gott uns gerecht macht, ja, wer will uns dann beschuldigen? Und wenn Christus gestorben ist, wenn er auferstanden ist, wenn er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt, ja, wer will uns dann noch verdammen? Und wenn wir überwinden durch den, der uns geliebt hat, uns weiterhin liebt, ja, wer kann uns dann scheiden von der Liebe Christi? Liebe Geschwister, 5 rhetorische Fragen, die der Apostel Paulus hier stellt. 5 rhetorische Fragen deshalb, ja, die sich im Grunde genommen von selbst beantworten. So klar ist das für den Apostel Paulus. Und wenn man dies liest, wenn man diesen Abschnitt wirklich liest, man fühlt sich wie im Gerichtssaal versetzt, nicht? In dem Paulus nochmal den ganzen Gerichtsprozess dann noch einmal durchgeht, nicht? Der Rechtsanwalt tritt auf, der Gegenanwalt tritt auf, Anklage tritt ununterbrochen auf, Widerrede auf. Und am Ende des Prozesses, liebe Geschwister, um das jetzt mal in einem Bild weiter zu fassen, nicht, da setze ich wirklich diese unfassbare Liebe und diese riesengroße, unverdiente Gnade des obersten Richters wirklich durch, die den Angeklagten in allen Punkten freispricht. Warum? Weil ein anderer, wir wissen, Jesus Christus, bereit ist, Schuld und Strafe auf sich zu nehmen. Ja, da kannst du nicht mehr viel zu sagen. Da kannst du nicht mehr viel zu sagen, da kannst du nur noch auf die Knie gehen und danken und danken. Und somit ist dieser Text, liebe Geschwister, wirklich ein wunderschönes Stück neutestamentlicher Lehre, geschenkt durch den Heiligen Geist im Kopf und Herz des Apostel Paulus. Und ich denke, dieser Text ist auch ein wunderschönes Stück seelsorgerlicher Weisheit. Und dieser Text, ja, das fällt ja sofort auf, das sticht sofort ins Auge, nicht? Da leuchtet ja so wunderbar die Herrlichkeit, die Gnade, die Liebe unseres Gottes in Jesus Christus durch. Und so möchte uns Paulus durch diesen Text dreierlei zeigen. Was ist das Startkapital, mit dem du in das neue Jahr hineingehst? Was ist dein Startkapital, mit dem du in das neue Jahr hineingehst? Erstens will er uns das klar machen. Dann zweitens will er uns in ganz großer Klarheit und Nüchternheit wirklich darlegen, was auf dem Weg durch das neue Jahr dem entgegensteht. Das müssen wir in diesem Text auch ganz klar sehen. Und drittens, dass wir trotzdem mutig, getrost, vertrauensvoll den Weg der Nachfolge gehen können. Diese drei Punkte wollen wir mal betrachten. Also kommen wir zum ersten Punkt. Was ist wirklich das Startkapital, mit dem du jetzt hier gemessen an diesem Text natürlich, mit dem du in das neue Jahr hineingehst? Was haben wir denn am Start ins neue Jahr? Und da müssen wir in den Vers 30 gehen, in den zweiten Teil, wo es da heißt, die hat er auch verherrlicht. Die hat er auch verherrlicht. Also, und wodurch hat uns jetzt Gott verherrlicht? Wodurch hat er uns herrlich gemacht? Und da gehen wir bitte noch 2 Verse zurück, die man sich ja kaum traut zu sagen, wenn sie da nicht in der Bibel stehen würden, wo es da heißt, ab Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommt diese uns allen bekannte Kette. Zuvor ersehen, bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Und wundert uns es, wenn es dann wirklich heißt, ja, was sollen wir denn hierzu noch sagen? Was wollen wir denn hierzu sagen? Was ist da passiert, liebe Geschwister? Was ist da passiert? Da hat sich in der Tat der lebendige Gott in Jesus Christus ja den Menschen in einer Art und Weise zugewandt, ja, wie es sich die Menschen haben kaum vorstellen können, die Heiden sowieso nicht, aber sogar selbst die aus seinem eigenen Volk konnten sich das, was in Jesus Christus Wirklichkeit wurde, in dieser Dimension gar nicht vorstellen. Dass es nämlich tatsächlich der Wille Gottes war, dass er uns komplett reinigt von allem Versagen, von aller Schuld, von aller Sünde und bereit ist, liebe Geschwister, uns hineinzunehmen in eine untrennbare, ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist es. Und die Frage, wie ist das möglich geworden? Wie ist das möglich geworden? Ja, es ist möglich geworden durch dieses ganz kleine, schlichte Gott für uns. Gott für uns. Obwohl er sicherlich viele Gründe hätte, gegen uns zu sein. Doch wenn der lebendige Gott in Jesus Christus für uns ist, dann müssen tatsächlich alle anderen Mächte einpacken. Nicht, dann gibt es keine anderen Autoritäten, die irgendetwas zu sagen haben. Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mit mir oder der Herr ist für mich. Darum fürchte ich mich nicht. Und jetzt kommt es. Was können mir dann Menschen tun? Was können mir dann Menschen tun? Damit ist natürlich jetzt nicht gesagt, liebe Geschwister, dass wir Jesus-Leute keine Feinde, dass wir keine Widersacher hätten. Jesus hat uns nirgendwo ein leichtes Leben versprochen. Keiner Weise, was die Nachfolge anbetrifft. Nicht ganz im Gegenteil. Ein Christ hat viele, viele Widersacher, die er wirklich, wirklich ernst nehmen sollte. Nicht, da ist einmal die ungläubige Welt, die uns bedrängt. Wenn auch vielleicht noch nicht in dem Ausmaße, wie das Glaubensgeschwister in anderen Ländern erleben. Aber wer es hautnah erlebt hat, ist eben dieser Apostel Paulus. Nicht in 1. Korinther 16, Vers 9, da sagt er, mir ist eine Tür aufgetan für das Evangelium. Wunderbar. Aber dann sagt er sofort weiter, aber es sind viele Widersacher da. Nicht nur ein weiterer Feind, das wissen wir alle, nicht? Ein weiterer Feind, der gegen uns steht, ist natürlich die in uns wohnende Sünde. Klar. Nicht? Und der nächste Feind gegen uns ist der Tod. So sagt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 26, der Tod ist der letzte Feind. Und dann natürlich nicht zu vergessen, die dämonische Welt, die wir ja gar nicht sehen. Nicht zu vergessen, die dämonische Welt, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich den Herren der Welten, jetzt kommt es, die in der Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter dem Himmel. Aber so schwer diese feindlichen Geschütze auch sind, die gegen uns da immer wieder auffahren, wenn Gott für uns ist, liebe Geschwister, dann haben sie alle keine Chance. Dieses Gott für uns. Und es ist ja interessant, dieses Ich bin für dich, das findest du schon im Alten Testament. Das findest du schon im Alten Testament, dieses Ich bin für dich. Das hat er einem Abraham gesagt. 1. Mose 15, Vers 1. Fürchte dich nicht, damals noch mit dem alten Namen, Abraham. Ich bin dein Schutzschild und dein sehr großer Lohn. Das heißt nichts anderes, ich bin für dich. Bin für dich. David hat das gehört und hat das in dem Psalm 23, den wir ja alle gut auswendig können, hat er das ja so ausgedrückt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und hier hätte er auch sagen können, denn du bist für mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Oder Psalm 46, Vers 8. Der Herr Zebaoth ist mit uns oder ist für uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Aber, liebe Geschwister, diese wunderbaren Zusagen, die da schon im Alten Testament gemacht worden sind und die natürlich auch uns gelten, in diesen Zusagen steckt eine ganz, ganz, ganz ernste Warnung. Eine ganz ernste Warnung, dass es nämlich im Verhältnis oder in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen keine Neutralität gibt. Das steckt in diesen Zusagen drin. Diese ernste Warnung. Es gibt keine Neutralität in dem Verhältnis, in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das heißt, dass der Mensch, wenn er nicht persönlich mit Gott in Jesus Christus versöhnt ist, versöhnt wird, am Ende eben verloren geht. Und das Schlimmste, liebe Geschwister, die schlimmsten Worte, die ein Mensch jemals zu hören bekommen kann, sind die, dass Gott zu ihm sagt, ich bin gegen dich. Das sind die schlimmsten Worte. Und wir finden sie sogar im Alten Testament und im Neuen Testament. Nicht, das hat Gott sogar im Alten Testament zu Teilen seines Volkes gesagt. 3. Mose 26, Vers 17. Ich will mein Angesicht gegen euch richten. Ja, warum denn? Ja, wegen eurer Sünden. Und dann Hesekiel 15, Vers 7. Und will mein Angesicht gegen sie richten. Und ihr sollt es erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte. Und dann kommen ja diese erschreckenden Worte Jesu Christi im Neuen Testament am Ende seiner Bergpredigt. Diese ganz erschreckenden Worte da in Matthäus 7, Abvers 22. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir das nicht in deinem Namen getan? Und dann wird das alles aufgezählt. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, mit anderen Worten, ich bin gegen euch. Das sind die schlimmsten Worte. Die schlimmsten Worte, die ein Mensch zu hören bekommen kann, wenn Gott sagt, ich bin gegen dich. Und ich weiß nicht, das waren vielleicht Menschen, die im guten Glauben waren, sie liegen da vollkommen richtig. Und man stelle sich das mal vor. Und dann muss Gott ihnen sagen, Jesus Christus muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Und ich denke mal, das ist wirklich, ja, man kann es nicht oft genug betonen, das sind die schlimmsten Worte, die man da wirklich zu hören bekommen kann. Aber was ist jetzt nun, liebe Geschwister, was ist jetzt nun der Beweis? Was ist jetzt nun der Beweis, dass der lebendige Gott für uns ist? Und das sagt dieser Text auch ganz eindeutig, dass er seinen Sohn für uns, da haben wir es wieder, dieses Wörtchen, für uns, dass er seinen Sohn für uns dahingab, dass Gott also ihn für uns völlig, völlig ausgeliefert hat. Vers 32, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Und woran erinnert uns das? Das erinnert uns so an das Schlüsselerlebnis im Leben des Abraham. Nicht 1. Mose 22, ab Vers 16, da lesen wir ja Folgendes. Und sprach also der Engel des Herrn, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, will ich dich reichlich segnen. Nur, was jetzt dem Abraham erspart blieb, das hat sich Gott selbst nicht erspart. Und bereits beim Propheten Jesaja im Kapitel 53, Vers 12, wo also der Messias da angekündigt wird, lesen wir, dass Jesus Christus sein Leben für uns in den Tod freiwillig dahingegeben hat. Und nur zwei Verse davor sagt Jesus etwas über den Vater, was einem fast den Atem nimmt. Liebe Geschwister, wenn es da heißt, es war das Wohlgefallen des Vaters, ihn, also seinen Sohn, zu zerschlagen. Es war das Wohlgefallen des Vaters, nicht ihn zu zerschlagen. Na klar, wir wissen, das heißt ja nicht, dass der Vater eine Freude daran hatte, seinen Sohn zu quälen, sondern dass es der überzeugte Plan des Vaters war. Weil es für uns, da haben wir es wieder, weil es für uns nötig war, weil er für uns ist. Nicht um das Kreuz war die Initiative des Vaters. Der Vater musste also nicht irgendwie gegen seinen Willen durch seinen Sohn dazu überredet werden, dass er nun doch nicht die Menschheit verdammt. Ja, wenn man das liest, liebe Geschwister, dann ist wirklich klar, die einzige und völlig ausreichende Basis für unsere Zukunftssicherheit, für unsere Heilsgewissheit ist, dass Gott für uns ist, liebe Geschwister. Dieses für uns, das ist der Fels, auf dem wir stehen. Nicht, das ist der Fels, auf dem wir in 2023 gestanden haben und das ist der Fels, der auch 2024 nicht wanken wird. Und Menschen, die auf diesem Felsen stehen, die sind nicht stolz über das, was sie erreicht haben, in keiner Weise. Und die haben auch nicht da ihr Leistungsheftchen, wo sie alle ihre Bonuspunkte da reingeklebt haben. Nein, diese Menschen, die auf diesem Felsen stehen, die sind wirklich darauf gegründet. Er hat mich begnadigt, er hat mich gerechtfertigt, er hat mich gereinigt, er hat mich auf den Felsen des für uns gestellt oder des für mich gestellt. Das ist gesetzt. Liebe Geschwister, und wenn du jetzt in dieses neue Jahr hineingehst, dann ist das dein Startkapital, nicht dieses Gott für dich. Damit gehst du in das neue Jahr hinein und hoffentlich getrost und ermutigt. Das Erste, was uns der Apostel Paulus mit diesem Text mitteilen möchte. Aber jetzt ist natürlich das Besondere an diesem Text, dass Paulus diese Setzung, ja, dieses Gott für mich oder Gott für uns, dass er das ja nicht rosarot malt, sondern was diesen Text Ja, wie soll man es sagen, was diesen Text auch so ein bisschen anstößig macht? Nicht in welcher unglaublichen Dichte, gerade im Mittelblock des Textes Paulus uns das vor Augen stellt, was für die Jesusleute immer wieder dagegen steht. Also gegen den Weg der Nachfolge, gegen den Weg des Vertrauens auf Jesus Christus. Nicht unter der Taufe, und da tauchen ganz offensichtlich immer wieder Kräfte auf, und so wird es auch 2024 sein, liebe Geschwister, ja, die man sich im Zuge der Nachfolge gar nicht so sehr wünscht. Nicht gerade haben wir gehört, nicht gut, wunderbar, die Gnade, Gott für uns, der Fels, auf dem wir stehen, herrlich. Und jetzt müssen wir feststellen, nicht auch, dass wir mit dem Wort der Gnade auch Wege geführt werden, die es wirklich in sich haben. Die es wirklich in sich haben. Und jetzt tauchen diese ganzen Fraktionen da auf. Nicht diese, als erstes, da ist immer wieder diese Kontrafraktion der Ankläger der jenseitigen Welt, die in ganz unterschiedlicher Weise da auf uns zukommt. Nicht? Und da werden Anklagen gegen uns erhoben. Und liebe Geschwister, da werden Anklagen mit Recht gegen uns erhoben. Nicht? Das muss man sich also klar machen. Wenn wir also thematisiert werden, wenn unsere Biografie da mit all dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist, wenn das da auf dem Tisch liegt, dass die Anklage abprallt, das ist noch ein anderer Punkt, da kommen wir noch gleich drauf. Nicht, aber das ist zunächst mal die erste Kontrafraktion der Ankläger aus der jenseitigen Welt, die da gegen uns auftritt und die uns immer wieder anklagt. Nicht, und dann ist da die Kontrafraktion, nicht der Ankläger der diesseitigen Welt. Auch Menschen aus unserem Umfeld können uns anklagen und manchmal auch mit Recht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich hat schon mal den Satz gefallen lassen müssen, nicht, schau dir doch den an, der will ein Christ sein. Vielleicht war die Aussage sogar mit Recht. Nicht aber nicht nur diese Kontrafraktion, liebe Geschwister, sondern die habe ich ja auch in mir selbst. Nicht 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da sagt der Johannes, dass unser Herz anklagt über dem, was gelaufen ist und was nicht gelaufen ist und wie es gelaufen ist in der Gegenwart und in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und immer wieder bauen sich diese Kontrafraktionen auf, immer wieder neu an unterschiedlichen Stellen, und stellen wir uns auch 2024 darauf ein. Und jetzt kommt der Apostel Paulus. Jetzt kommt der Apostel Paulus und setzt dagegen immer wieder das Staccato seiner rhetorischen Fragen, mit dem er ja schon in Vers 31 begonnen hat. Und so auch jetzt hier, was diese Kontrafraktion der Ankläger betrifft. Ja, wer will uns denn beschuldigen? Wer will uns denn beschuldigen? Gott macht uns doch gerecht. Das heißt doch, ich kann, wenn ich zu Jesus Christus, wenn ich zu den Auserwählten, also zu denen gehören, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die er eines Tages zur Bekehrung also geführt hat, wenn ich zu denen gehöre, dann kann ich in dem Sinne nicht mehr verklagt werden, nicht mehr verurteilt werden. Ich lebe so wie in einem, wie will man sagen, wie so in einem unsichtbaren Schutzraum. Nicht natürlich, das wissen wir alle, natürlich habe ich noch Sünde. Der alte Adam ist ja immer noch da, der gegen uns streitet und kämpft. Nicht, und Gott behandelt die Sünde auch, ganz klar. Er überführt mich, er reinigt mich, er läutert mich, er vergibt mir. Aber keine Anklage hat Aussicht auf Erfolg. Keine Anklage hat Aussicht auf Erfolg, weil der Schutzschild darin besteht, dass der höchste Richter, der lebendige Gott, mich wirklich gerecht und damit freigesprochen hat. Oder man kann es auch noch anders sagen, weil Jesus Christus in einer vierfachen Weise für mich da ist. In einer vierfachen Weise ist Jesus Christus für mich da. Er ist für mich da als der Gekreuzigte, und damit hat er meine Schuld auf sich genommen und auch die Strafe, die ich verdient hätte, hat er auf sich genommen. Er ist für mich da als der Auferstandene. Ich weiß, dass es nach dem irdischen Tod, nach dem biologischen Tod eben nicht zu Ende ist. Er ist für mich da als der Erhöhte. Nicht, ich darf eines Tages wirklich in seiner Gegenwart sein. Und was ganz wichtig ist, er ist für mich da als mein Fürsprecher. Und wenn du eines Tages vor dem lebendigen Gott stehst, und du hast Jesus Christus an deiner Seite, dann wird er zwar sagen, Vater, ja, er hat viel Mist, viel, viel verbockt in seinem irdischen Leben, hat oftmals deine Gebote und Ordnungen, Gesetze verletzt, aber er hat sich immer an meinen Rockzipfel gehängt. Er ist immer zu mir gekommen, wir können ihn durchlassen. Dann kannst du durchmarschieren in die Ewigkeit. Er ist für dich da, wirklich auch als dein Fürsprecher. Und schon beim Propheten Jesaja wird das ja deutlich, nicht? Jesaja 50 ab Vers 8, da heißt es, der mich rechtfertigt ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander eintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Es tretet her zu mir. Siehe Gott, der Herr aber steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Und liebe Schwester, wenn wir jetzt meinen, mit diesen Kontrafraktionen, die da immer wieder gegen uns auftreten, reicht es, dann müssen wir feststellen, tut es aber nicht. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt taucht da immer wieder diese Siebenerkette der Anfechtung in unserem Leben auf. Und Paulus zählt das ja alles hier auf. Trübsal oder Angst, also rein menschliche Nöte. Dann Verfolgung. Nicht der Druck, der entsteht, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen. Nicht Hunger oder Blöße, also alle Formen von Mangel, Schwäche, Armut, Krankheit. Nicht Gefahr oder Schwert, also Todesgefahr, Martyrium. Nicht, es mag sein, dass das eine oder das andere oder vielleicht auch vieles, ich weiß es nicht, in deinem Leben momentan gar nicht zutrifft oder vielleicht auch nicht zutreten wird. Ich weiß es nicht. Aber derjenige, der das alles erlebt hat, das ist der Apostel Paulus. Der hat das alles erlebt in den Jahren, in den Jahrzehnten, in allen Variationen hat er das erlebt. Nicht und gerade er, der doch der besondere, auserwählte Apostel Jesu Christi war. Der war ja jetzt nicht einer, der irgendwo, was weiß ich, da als Akademiker da seinen Lehrstuhl hatte und nette Vorträge über den christlichen Glauben gehalten hat. Sondern wir wissen doch, er war doch einer, der im Gefängnis saß, der ausgepeitscht wurde. Lesen wir mal seine Leidensgeschichte da im 2. Korintherbrief ab Kapitel 11. Lesen wir das mal durch. Und er war ja sogar nachher wirklich derjenige, der sein Leben für Jesus Christus gelassen hat. Und bei alledem, liebe Geschwister, war ein prägender Wesenszug des Apostel Paulus die Freude. Bei alledem, was er da durchgemacht hat. Und nicht umsonst taucht in Galater 5 bei der Aufzählung des Frucht des Geistes an zweiter Stelle die Freude auf. Nicht umsonst. Aber nicht nur der Apostel Paulus hat das alles durchgemacht, auch die Christen der letzten 2000 Jahre haben das in unterschiedlichen Dosen erlebt, liebe Geschwister, haben das erlebt. Und das heißt, es gibt immer wieder Phasen in deinem Leben, wo du denkst, irgendwie klappt das nicht mit dem Weg der Nachfolge da mit Jesus Christus. Nicht, ich verstehe ihn nicht, ich verstehe den Weg nicht, warum ich den gehen muss und ich habe den Eindruck, der ist weit weg von mir, hat mich vergessen. Liebe Geschwister, wir kennen doch dieses ganze Paket der Einwände, die uns immer wieder die Freude und das Glück an unseren Herrn Jesus Christus nehmen wollen. Kennen wir doch alles. Aber damit ist immer noch nicht zu Ende. Nicht nach diesen Kontrafraktionen der Ankläger und nach dieser siebener Kette der Anfechtung in unserem Leben, nicht kommt jetzt dieses merkwürdige Bild da von der Schlachtschaf-Erfahrung der Jesus-Truppe. Merkwürdiges Bild. Ich glaube, es gibt einen Psalm, da heißt es ja auch mal so ähnlich, wir sind geachtet wie Schlachtschafen. Dass der Apostel Paulus uns jetzt damit sagen will, je länger du jetzt wirklich mit Jesus Christus da unterwegs bist, je länger du mit ihm lebst, desto mehr wird dir wirklich klar werden, dass in gewisser Weise dir ergeht wie die Schlachtschafe. Was heißt das? Das heißt, die sind nichts wert. Die sind nichts wert, da macht man nicht groß Federlesen mit, da macht man nicht viel Worte drum. Und liebe Geschwister, das haben wir doch jetzt erlebt. Das haben wir doch jetzt erlebt, gerade in der Welt, nicht in einer Art und Weise, wie wir das noch nicht gedacht hätten. Dass wir wirklich erfahren müssen, ja, wie wenig das Leben von Christen, ob das nun Judenchristen sind oder Heidenchristen sind, oder nehmen wir nur mal die Juden ganz allgemein, ob gläubig oder nicht gläubig, wie wenig das Leben wert ist. Nichts. Nichts. Aber all diese Anfechtungen, liebe Geschwister, und diese Schlachtschaferfahrungen sind, weil Jesus Christus für uns gelitten hat, kann dann kein Anlass an seiner Nähe und an seiner Liebe zu uns zu zweifeln. Zu meinen, er hätte uns vergessen, er hätte uns verlassen, sondern wir müssen genau das Gegenteil sagen, sondern vielmehr ein Zeichen unserer Gemeinschaft, unserer Einheit mit dem Herrn, dass du nie wirklich alleine bist, auch wenn du manchmal dieses Gefühl hast, liebe Geschwister. Und auch gegen diese Kräfte, liebe Geschwister, die immer wieder gegen uns auftreten und uns Jesus Christus nehmen wollen, nicht, baut Paulus wieder seine rhetorische Frage. Ja, wer will uns denn wegziehen? Niemand, weil wir in allen durch den überwinden, der uns liebt, nämlich Jesus Christus. Und dass wir das immer wieder hören, auch in diesem neuen Jahr, mit welcher Nüchternheit Paulus den Weg der Jesusleute beschreibt. Ja, Gott ist für uns. Wir haben gehört, warum er für uns ist, was er da getan hat. Ja, ist alles richtig. Aber er zeigt uns auch in 2024 in großer Klarheit und Nüchternheit wirklich den Weg der Jesusleute auf. Das ist keine Theorie, liebe Geschwister, sondern Erfahrung, die sicherlich manche von uns ja im vergangenen Jahr gemacht haben, auf unterschiedliche Art und Weise, und die wir sicherlich auch in diesem Jahr auf unterschiedliche Art und Weise machen werden. Da dürfen wir uns also in keiner Weise was vormachen. Nicht Wege, die sie in, die sie mit, die sie für Jesus Christus gegangen sind, nicht, dass sie die Kontrafraktion der Ankläger erlebt haben, nicht, dass sie die Siebener-Kette der Anfechtungen durchschritten haben, ja, und dass sie vielleicht auch sogar hier und dort Schlachtschaferfahrungen gemacht haben. Das alles gehört in den Jesusweg hinein. 2023 geschehen und auch 2024, liebe Geschwister. Das ist keine Ausnahme des Jesusweges. Das, was für unseren Herrn Jesus Christus galt, Leiden zuerst, Herrlichkeit danach, das gilt eben auch für seine Leute. Und so zeichnet der lebendige Gott in seiner seelsorgerlichen Weise wirklich in das Leben seiner Leute auf seine ganz individuelle Art und Weise das ein, was er sich zur Prägung des einzelnen Lebens seiner Leute wirklich vorgenommen hat. Nicht, und das wünsche ich uns auch für 2024, dass wir da weder ins Dramatische absacken, noch dass wir uns in Euphorie da hochschwingen lassen oder irgendwo dazwischen, sondern dass wir in großer Klarheit und Nüchternheit sehen, dass unser Herr uns auch 2024 in die Nachfolge gerufen hat, zu dem auch dieser Weg gehört, den der Apostel Paulus jetzt gerade beschrieben hat, der so dagegen zu sein scheint, gegen das, was uns der Herr doch in seiner Gnade geschenkt hat. Aber jetzt wird es wieder hell, jetzt leuchtet es wieder. Nämlich zum Schluss, damit kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt, zum Schluss zeigt uns der Apostel Paulus, warum dieser Weg ins neue Jahr hinein im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus wirklich gegangen werden kann. Auch nach dem, was wir jetzt über diesen zweiten Punkt gehört haben, liebe Geschwister. Natürlich, das wissen wir alle, irgendwann hat alles mal ein Ende. Nicht die Anklagen der Kontrafraktionen, dann die Anfechtungen innerhalb dieser Siebenerkette, dann die Schlachtschaferfahrungen. Das wissen wir. Einmal fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Aber soweit ist es nicht. Noch sind wir hier auf der Erde. Noch haben wir den Weg der Nachfolge im Vertrauen zu gehen. Aber wir können diesen Weg standhaft gehen. Warum? Denn jetzt kommt dieser Satz am Ende, liebe Geschwister, von Römer 8. Nicht, den sicherlich viele von uns auswendig können. Nicht? Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Ich denke mal, ansonsten können wir vielleicht gar nicht so viel auswendig. Ich sag mal, so wie die Menschen der letzten 2000 Jahre, die waren da wesentlich besser aufgestellt, was so das Auswendiglernen anbetrifft, was es betrifft, Texte wirklich auswendig zu wissen. Da sind wir ja in unserer modernen Zeit ja nicht unbedingt so gut aufgestellt. Aber ich denke, diesen Satz, den können wir sicherlich. Wenn der Apostel Paulus jetzt sagt, denn ich bin gewiss, und du kannst auch sagen, ich bin absolut davon überzeugt, es steht felsenfest fest, es gilt eindeutig, es ist über jeden Zweifel erhaben, setze ein, was du gerne möchtest, nicht, dass nichts, aber auch absolut nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dann führt er alles auf, dann führt der Apostel Paulus alles auf, was uns von seiner Liebe trennen könnte, aber nicht geschehen wird. Nicht diese Zehnerkette, weder Tod noch Leben, also die Krisen des Sterbens und die Bedrängnisse des Lebens, dann weder Engel noch Mächte noch Gewalten, also die, was auch immer das sein mag, die Dämonen, kosmische Kräfte, die Welt der bösen Geister und so weiter, dann weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, alles also was in dieser Zeit geschehen ist oder noch geschehen kann, nicht dann weder Hohes noch Tiefes. Und damit er ganz sicher geht, der Apostel Paulus, sagt er dann noch, weder noch irgendeine andere Kreatur, um ja nichts zu übersehen, liebe Geschwister. Also alle Größen und Autoritäten, die ständig bestrebt sind, mir Jesus, den Himmel, die Gnade, die Gerechtigkeit, das Heil wegzunehmen, sie haben, können uns von der Liebe Jesu Christi nicht scheiden. Und warum wird das nicht geschehen? Apostel Paulus schreibt weiter, in allem überwinden, man könnte auch sagen, in allem siegen wir, weil durch, und zwar durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, was auch das Jahr 2024 betrifft, nicht nur mit Ach und Krach, nicht nur gerade so wird Jesus seine Truppe da durchschleifen, sondern siegreich, liebe Geschwister, siegreich, weil seine Liebe hindurchträgt. Ja, es mag sein, dass auch im Jahr 2024 Tränen fließen. Ja, aber am Ende des Jahres wirst du dann sagen können, im Sinne von Psalm 126, Vers 5, auch wenn sich das auf die Zukunft, weit auf die Zukunft bezieht, aber dann wirst du es auch sagen können, ich habe im Jahr 2024 mit Tränen gesät, aber mit Freuden habe ich geerntet. Und diese Liebe Jesu Christi, wie willst du sie beschreiben? Mit den uns zur Verfügung stehenden Worten kannst du gar nicht gebührend beschreiben, mit den uns zur Verfügung stehenden Worten. Diese Liebe Jesu Christi, diese übernatürliche Liebe Jesu Christi. Und es ist ja interessant, wie die Frage ja lautet, ja? Die Frage in Vers 35 heißt ja, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Die Frage heißt ja nicht, wer will uns scheiden von unserer Liebe zu Gott? Wenn das die Frage wäre, dann wäre die Antwort klar, nämlich eigentlich alles. Alles, liebe Geschwister. Denn wer will sich wirklich auf seine Liebe verlassen, die er zu Gott hat? Nicht wer kann seine Hand wirklich ins Feuer legen und sagen, also in Herr Jesus Christus, in allen notvollen Situationen werde ich dich standhaft lieben. Und dann wird der Herr zu mir sagen, also mein lieber Peter, dann will ich dir den Petrus vorhalten, der hat das auch zu mir gesagt. Der hat auch zu mir gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Der hat gesagt, wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich aber nicht. Und er hat gesagt, wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Dann habe ich ihm antworten müssen, also noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich mehrere Male verleugnen. Weil seine Liebe eben nicht trägt. Weil unsere Liebe zu Gott eben nicht trägt. Er hat uns zuerst geliebt, so ist es, liebe Geschwister. Und lassen wir uns bitte jetzt nicht irritieren, denn aus dieser Situation mit dem Petrus haben manche einen Einwand genommen und haben gesagt, ja, dann kann es ja durchaus auch so sein, dass ich selbst die Macht dazu habe, mich von Gott zu trennen. Wenn ich jetzt diesen Text hier betrachte, lässt der Apostel Paulus diese Möglichkeit wirklich offen? Also gemessen an diesem Text muss ich sagen, nein. Denn dann hätte er sagen müssen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder, und dann wird alles aufgezählt, und dann zum Schluss außer uns selbst. Hat er aber nicht. Nicht, weil Gott uns schon verherrlicht, das heißt, weil er uns schon vollendet hat, auch wenn das alles in der Zukunft liegt. Also somit können wir uns nicht selbst aus der sicheren Hand des lebendigen Gottes reißen. Und da gibt es so einige Bibelstellen, die das deutlich machen, zum Beispiel Philipper 1, Vers 6 oder 1. Korinther 1, Vers 8 oder 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Ja, ich denke, wir dürfen unserem Gott wirklich von ganzem Herzen dankbar sein, was für einen wunderbaren Text er uns wirklich für das neue Jahr mitgibt. Nicht, wo hat er seinen Platz, dieser Text? Bei wem lebt er besonders? Ich denke, das ist ein Text, der lebt ganz, auch ganz besonders, wenn ein Mensch wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Und ich denke, der Text hat auch seinen Platz wunderbar im Krankenhaus, wenn du da mit einer schlechten Diagnose liegst. Und ich denke, er passt auch wirklich zur Beerdigung. Und er passt natürlich auch am Anfang eines neuen Jahres hinein. Ich sagte es ja vorhin schon mal, ich weiß nicht, wie der Einzelne hier unter uns ins neue Jahr hineingegangen ist, aber vielleicht gibt es wirklich den einen oder anderen, der nicht so viel Versprechen da nach vorne schaut, sondern aber ohne große Dramatik nicht das eine oder andere sieht und sich fragt, ja, was mag werden? Was mag werden in diesem neuen Jahr mit mir, mit den Meinen, nicht mit der Gemeinde Jesu Christi, mit meinem Beruf, mit dem Land und so weiter und so fort. Und so, liebe Geschwister, so gehen wir in Jesus Christus, gehen wir getrost in dieses neue Jahr hinein, in dem Wissen, dass der Herr für uns ist, dass seine Liebe wirklich durchträgt gegen alle Kräfte, die uns von dem Felsen des Gott für uns stoßen wollen. Und ich möchte mit einem Zweizeiler eines englischen, eines unbekannten englischen Dichters schließen. Lass meinen Trost nie darauf bauen, dass ich den Glauben fest bewahr. Darauf will staunend ich vertrauen, dass du mich festhältst, ganz und gar. Lass meinen Trost nie darauf bauen, dass ich den Glauben fest bewahr. Darauf will staunend ich vertrauen, dass du mich festhältst, ganz und gar. Und das wünsche ich uns auch für das Jahr 2024. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, lebendiger Gott, in Jesus Christus, wir wollen dir so von ganzem Herzen danken und dich anbeten über deinen Segen, den du uns auf uns gelegt hast, auf jeden Einzelnen von uns, aber auch auf diese Gemeinde. Und so geben wir dir wirklich alle Tage zurück. Und du hast sie geplant, du hast sie gefüllt, du hast sie als Einzelne und auch gemeinsam durchgebracht. Und wir danken dir für deine Treue, die wir auch in den zurückliegenden Jahr wirklich erlebt haben. Danken dir für alle Zuwendungen und preisen dich. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns auch in dem vergangenen Jahr wirklich gegeben hast. Ein Wort, mit dem auch wir das neue Jahr wirklich beginnen können. Und wir danken dir, dass wir an deiner Hand getrost nach vorne schauen können, dass wir dir die Ehre geben und dich anbeten dürfen. Amen.